Stell dir mal vor, du gehst auf eine Demo. Du frierst hier draußen alles ab, hältst stundenlang so ein nasses Pappschild in die Luft.
Ja, man kennt das ja.
Genau. Und du riskierst vielleicht sogar, ja, Wasserwerfer oder Pfefferspray ins Gesicht zu kriegen. Und das alles in dem absolut festen Glauben, dass du das System gerade massiv herausforderst.
Richtig, man kämpft für eine bessere Welt.
Exakt. Aber, und das ist ein riesiges Aber, was, wenn du in Wahrheit genau in diesem Moment der absolut nützlichste Mitarbeiter genau dieses Systems bist?
Das ist eine harte Vorstellung.
Total. Und damit, wir kommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wir schauen uns heute nämlich einen Text an, der so ziemlich alles auf den Kopf stellt, was man uns ja, im Gemeinschaftskundeunterricht über Demokratie und Zivilcourage so beigebracht hat.
Oh ja, das wird intensiv heute.
Absolut. Der Text heißt »Warum Demonstrationen nichts bewirken«. Geschrieben hat das Ganze David Snowden.
Ein sehr provokanter Titel auf jeden Fall.
Ja, und bevor wir diese, sagen wir mal, extrem radikale Perspektive gleich komplett sezieren, muss ich eine Sache wirklich unmissverständlich klarstellen.
Sehr wichtig, ja.
Dieser Text nimmt eine massiv staatskritische, stellenweise offen anarchistische und politisch wirklich sehr aufgeladene Perspektive ein.
Er teilt ordentlich aus.
Das tut er. Und wir machen uns diese Ansichten hier absolut nicht zu eigen. Also wir ergreifen da null Partei.
Genau, wir sind sozusagen die neutralen Beobachter.
Richtig. Unsere einzige Aufgabe ist es heute als deine neutralen Begleiter, diese Argumentationsstruktur rein intellektuell mal, ja, zu durchleuchten. Wir wollen dir einfach verständlich machen, was genau er da behauptet und wie er zu diesen extremen Schlüssen kommt.
Dann lass uns da doch direkt mal in diesen gewaltigen Widerspruch reingehen.
Was ist so die Grundthese?
Also, anstatt Demonstrationen jetzt als diese ultimative Ausübung eines demokratischen Grundrechts zu feiern, wie wir das alle kennen, dreht er das komplett um.
Okay.
Er vertritt die steile These, dass Demos nicht nur nutzlos sind, also nicht nur reine Zeitverschwendung.
Das wäre ja noch relativ harmlos.
Genau, er geht eben einen massiven Schritt weiter und sagt, dass sie genau das System, gegen das sie sich eigentlich richten, sogar noch stärken. Sie stabilisieren es.
Warte mal, wie soll das denn logisch funktionieren?
Das ist genau der Knackpunkt.
Ich meine, Millionen von Menschen gehen weltweit für ihre Rechte auf die Straße. Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, was auch immer. Die bringen ja echte persönliche Opfer.
Absolut.
Und die sollen in Wahrheit alle nur ahnungslose Schachfiguren sein. Das klingt im ersten Moment völlig absurd. Wie baut er dieses Argument denn auf?
Also Snowden verliert da gar keine Zeit. Er startet direkt mit einer massiven psychologischen Breitseite.
Okay, schieß los.
Er führt ein Konzept ein, dass er die, und das ist ein Zitat, staatliche Ersatzreligion der Ohnmacht nennt.
Ersatzreligion der Ohnmacht, das ist mal ein Begriff.
Ja, sein Argument stützt sich im Grunde auf die Annahme, dass unser gesamtes gesellschaftliches Setup, also wie wir aufwachsen, gar nicht darauf ausgelegt ist, uns zu mündigen Individuen zu machen,
Sondern?
sondern es zielt auf absoluten Gehorsam ab. Er sagt, die Menschen werden regelrecht in die Ohnmacht hineintrainiert.
Krass.
Und wenn man dieses gehorsame Mindset dann einmal verinnerlicht hat, dann sind Demonstrationen für ihn gar kein echter Aufstand mehr. Er nennt sie stattdessen extrem provokant rituelle Bittgänge.
Rituelle Bittgänge. Okay, aber wie genau funktioniert diese Erziehung zur Ohnmacht denn in der Praxis? Ich meine, auf dem Papier in der Schule lernen wir doch eigentlich kritisch zu denken, Dinge zu hinterfragen.
Das steht auf dem Papier, ja. Aber Snowden blickt dahinter die Fassade des Lehrplans. Er schaut sich die tatsächliche Struktur unserer Institutionen an.
Also den Schulalltag an sich.
Genau. Er argumentiert zum Beispiel, dass Kinder von klein auf lernen, dass ihr Rhythmus von einer Klingel diktiert wird.
Stimmt, der Gong nach der Pause.
Richtig. Und sie lernen vor allem, dass Autoritätspersonen, in dem Fall die Lehrer, nicht hinterfragt werden dürfen, besonders wenn es um die Noten geht.
Ah, okay.
Noten sind für Snowden nämlich reine Metriken der Unterwerfung. Man wird belohnt, wenn man stillsitzt, wenn man einfach das Gewünschte reproduziert und Konflikte vermeidet.
Und wer aufbegehrt, kriegt schlechte Noten oder muss nachsitzen.
Exakt. Er sagt halt, wenn man diese psychologische Konditionierung über 20 Jahre mitmacht, dann verliert man die Fähigkeit zur echten Eigenermächtigung komplett. Man lernt, Macht kommt immer von oben.
Verstehe. Deswegen also diese rituellen Bittgänge. Da heißt dann quasi, anstatt wirklich etwas zu fordern oder sich die Macht selbst zu nehmen, kniet man im übertragenen Sinne vor der Autorität nieder.
Ganz genau, so sieht er das.
Das wirkt ja fast so, als würden die Demonstranten den Staat wie so eine Art, ja, unberechenbare Gottheit behandeln. Eine, die man mit Sprechchören irgendwie gnädig stimmen muss.
Ein sehr treffendes Bild.
Bitte beraubt uns nicht, bitte verheizt uns nicht in Kriegen, senkt die Steuern. Sowas in der Art.
Ja, exakt diese Haltung meint er. Aber das Spannende ist, was danach passiert. Das ist der Moment, in dem die eigentliche Tragik in seiner Analyse anfängt.
Was passiert denn danach laut ihm?
Naja, die Demo endet, man rollt seine Transparente wieder ein, man geht brav nach Hause. Und was passiert am nächsten Morgen?
Der Wecker klingelt.
Richtig. Am nächsten Morgen kehren exakt dieselben Menschen an die Maschine, an den Computer oder ans Fließband zurück.
Sie gehen einfach wieder arbeiten.
Sie funktionieren wieder als perfekte Rädchen im Getriebe. Und durch ihre Arbeitskraft und ihre Steuern halten sie genau das System am Leben, das sie am Wochenende noch wütend angebrüllt haben.
Das ist irgendwie, ja, das ist echt deprimierend, wenn man das so betrachtet.
Snowden spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem fast schon okkulten Aspekt.
Okkult. Also das klingt jetzt extrem nach Mystik oder Esoterik. Was meint er denn mit Okkult im Kontext von einer normalen Demo an einem Samstagnachmittag?
Er meint damit jetzt keine echte Zauberei oder so, eher eine verborgene, tiefenpsychologische Energieübertragung.
Okay.
Es geht um eine kollektive Entladung von emotionalem Frust. Stell dir vor, du bist auf einer Demo, du triffst da auf tausende Gleichgesinnte.
Die Stimmung ist aufgeladen.
Genau. Man ruft zusammen diese Parolen, man spürt die Menge, das Gehirn schüttet massenhaft Dopamin aus. Man hat da diese gewaltige, aber eben nur sehr temporäre Verbundenheit.
Ein klasses Wir-Gefühl halt.
Ja. Und Snowden beschreibt das so, dass sich die Leute dort gegenseitig so Informationsbröckchen ins Gesicht werfen. Sie bestätigen sich einfach gegenseitig ihre Wut, sie teilen den Schmerz.
Und sind danach dann erleichtert.
Genau das. Der Schmerz wurde geteilt, die Energie ist sozusagen verbraucht und verpufft in der Luft.
Weißt du was? Lass mich das mal versuchen, aus dieser abstrakten Ebene auf einen ganz normalen Alltag runterzubrechen.
Gerne, mach mal.
Also für mich klingt das extrem nach einem frustrierten Mitarbeiter in einem riesigen Konzern.
Mhm.
Der Typ geht zum Kummerkasten der Personalabteilung. Oder noch besser, er setzt sich in einen von diesen modern moderierten Feedbackkreisen mit den Kollegen.
Oh ja, das passt perfekt.
Und da kotzt er sich dann eine Stunde lang so richtig aus. Über die unbezahlten Überstunden, die miese Bezahlung, den total toxischen Chef.
Alle nicken verständnisvoll.
Genau. Er klatscht sich mit den Kollegen ab, alle sagen, ja, Wahnsinn, das kann so nicht weitergehen. Dann geht er nach Hause und fühlt sich psychologisch total entlastet.
Das Gehirn denkt.
Exakt. Das Gehirn hat dieses trügerische Gefühl von Handlungsfähigkeit. Aber, und das ist der Punkt, am nächsten Morgen sitzt er pünktlich um 8 Uhr wieder am selben Schreibtisch und schiebt die nächsten unbezahlten Überstunden.
Es hat sich null geändert.
Genau, an der Konzernstruktur ändert sich absolut nichts. Aber der innere Druck, der ihn vielleicht echt zur Kündigung getrieben hätte, der ist erstmal wieder weg.
Das trifft den Kern seiner Aussage wirklich hundertprozentig. Diese Illusion von Solidarität ist genau der psychologische Mechanismus, den er anprangert.
Man fühlt sich halt stark in der Masse.
Ja, man gibt sich die Hand, fühlt sich mächtig, weil man da zu Zehntausenden steht.
Und doch kehrt man tags darauf wieder, und das sind jetzt Snowdens harte Worte, als Sklave ins Missbrauchssystem zurück.
Sklave ist natürlich ein extremes Wort dafür. Das System fängt diesen revolutionären Druck einfach auf. Es gibt den Leuten dieses therapeutische Gefühl, gehört worden zu sein, ohne auch nur ein einziges Jota an den Machtverhältnissen zu ändern.
Okay, aber da muss ich mir jetzt echt was fragen. Wenn diese Demonstrationen im Grunde so völlig harmlos sind und für das System eigentlich nur so eine kostenlose psychologische Dienstleistung zur Frustbewältigung darstellen, warum sehen wir dann so unfassbar oft massive Gewalt auf den Straßen? Ich meine, warum schickt der Staat Wasserwerfer, Tränengas und schwer gepanzerte Hundertschaften los, wenn die Leute am Montag doch eh wieder brav arbeiten gehen? Das passt doch null zusammen.
Das ist eine sehr gute Frage. Snowden erklärt diesen scheinbaren Widerspruch mit einem Konzept, das er Überdruckventil nennt.
Überdruckventil. Okay. Wie bei einer Maschine.
Ganz genau. Ein Ventil an einem Kessel hat ja eine sehr lebenswichtige Funktion. Es lässt Dampf ab, damit das ganze Ding nicht explodiert.
Logisch.
Aber, und das ist wichtig, es lässt eben exakt nur so viel Dampf ab, wie der Konstrukteur des Kessels das vorher vorgesehen hat. Keinen Millimeter mehr.
Das heißt, Demos sind einkalkuliert?
Ja, sie werden vom System geduldet oder sogar teilweise eingeplant, damit die Leute Frust abbauen. Er vergleicht das an einer Stelle extrem spöttisch mit einer Love Parade mit Bratwürsten und Musik.
Autsch, das tut weh.
Ja, man hat halt ein Event, ein bisschen Aufregung, vielleicht sogar so ein ganz leichtes Kribbeln der Rebellion.
Aber eben nur strikt innerhalb der Parameter, die der Staat vorher festgelegt hat. Also Demonstrationsrouten, zeitliche Auflagen und so weiter.
Völlig richtig. Und jetzt kommt die Gewalt ins Spiel, wenn dieses Ventil überstrapaziert wird. Also wenn die Leute diesen vorgegebenen Rahmen der friedlichen Bratwurst-Demo verlassen.
Dann wittert das System Gefahr.
Genau. Dann greifen die Besitzer des Systems ein. Und hier nutzt Snowden eine extrem harte, kompromisslose Sprache. Er nennt die Polizei nicht einfach Polizei.
Sondern?
Er bezeichnet sie als uniformierte Prügelroboter.
Wow. Halt! Da muss ich jetzt wirklich mal reingrätschen und massiv widersprechen.
Ich habe mir schon gedacht, dass du da einhakst.
Ja, absolut. Das ist eine Formulierung, die mir echt Bauchschmerzen bereitet. Wenn Snowden Polizisten pauschal als gezüchtete Prügelroboter bezeichnet, dann spricht er denen ja jegliche Menschlichkeit ab.
Das stimmt. Es ist extrem.
Er nimmt ihm jede individuelle Entscheidungskraft, ihren moralischen Kompass. Das sind doch Menschen, die machen ihren Job, die haben Familien, die sind Teil unserer Gesellschaft. Nutzt er da nicht einfach so eine richtig aggressive Rhetorik, um billige Punkte bei ganz radikalen Systemkritikern abzugreifen?
Das ist ein total verständlicher Reflex, das so zu sehen. Aber man muss verstehen, Snowden geht es hierbei gar nicht um den moralischen Kompass des einzelnen Menschen in dieser Uniform.
Worauf will er dann hinaus?
Er blickt rein auf die strukturelle Funktion der Uniform innerhalb des Machtapparats. Seine These ist, das System züchtet sich diese Funktionsträger durch Drill, Hierarchien und strenge Befehlsstrukturen gezielt heran.
Okay, also die Funktion überschreibt den Menschen.
Aus seiner Sicht ja. In dem Moment, in dem der Helm aufgesetzt wird, das Visier runterklappt und der Einsatzbefehl kommt, agiert dort für ihn nicht mehr der Familienvater.
Sondern nur noch der physische Arm des Staates.
Exakt. Der rein physische Arm des staatlichen Gewaltmonopols. Snowden argumentiert, dass die Gewalt dort rein struktureller Natur ist. Er schreibt sogar wieder von diesem okkulten Aspekt, dass diese Aggression vom System verwertet und als Waffe genutzt wird.
Verstehe. Das heißt, er sieht den Polizisten in so einer Einsatzsituation tatsächlich gar nicht als menschliches Gegenüber. Also niemanden, mit dem man auf Augenhöhe diskutieren könnte.
Richtig. Für ihn ist der Polizist in dem Moment eine Art programmiertes Werkzeug, ein Instrument des Machterhalts, bei dem die Befehlskette individuelles Ermessen komplett ausschließt.
Wenn man diese Prämisse jetzt mal schluckt, dann wird auch klar, warum er bestimmte Sachen bei Demos so scharf verurteilt.
Ja, er macht sich wirklich fast schon lustig über Aktivisten, die sich einkesseln lassen oder die sich misshandeln lassen und dann allen Ernstes glauben, das sei jetzt ein heldenhafter Widerstand.
Weil sie den Konflikt auf einer völlig naiven Ebene führen, meinst du?
Genau.
Ich meine, man sieht das ja oft auf Aufnahmen, da rufen Demonstranten der Polizeikette entgegen, schließt euch an!
Ja, ein Klassiker.
Das ist ja eigentlich ein zutiefst menschlicher Appell. So an die gemeinsame Solidarität der Bürger.
Aber Snowden vergleicht diesen Ruf mit einer völlig absurden Situation. Er sagt, von der Bereitschaftspolizei zu verlangen, dass sie sich den Demonstranten anschließt.
Ja.
Das ist so, als würdest du von einem Straßenräuber, der dir in einer dunklen Gasse eine Pistole auf die Brust setzt, verlangen, dass er sich aus Solidarität mit dir verbündet und dir dein Geld zurückgibt.
Wow. Okay, das ist ein hartes Bild.
Für Snowden offenbart das einfach eine bodenlose politische Naivität. Die Leute haben in seinen Augen nicht verstanden, dass die Uniformierten nicht da sind, um philosophische Argumente auszutauschen.
Sondern nur, um die Grenzen des Ventils zu bewachen.
Physisch durchzusetzen, ja.
Warte, aber das ändert ja die komplette Perspektive auf das Ganze. Wenn die Menschen auf der Straße im Grunde nur so eine psychologische Therapie für sich selbst abhalten, und die Polizei das Ganze kontrolliert und das System überhaupt keinen Kratzer abbekommt, wer kassiert dann am Ende wirklich ab?
Die Cui Bono-Frage.
Genau, wem nützt das? Jedes Theaterstück hat ja jemanden, der die Tickets verkauft. Wenn das alles eine Simulation ist, wer profitiert am stärksten?
Er nennt es tatsächlich ganz bewusst eine Simulation von Aufstand. Und in seiner Analyse gibt es zwei ganz klare Gewinnergruppen. Und die Leute im Regen mit den Pappschildern sind es nicht.
Das dachte ich mir fast. Wer ist Gruppe 1?
Die erste Gruppe sind die Veranstalter der Proteste selbst.
Echt? Die Aktivisten?
Die Organisation dahinter, ja. Snowden wirft ihnen vor, dass sie den Protest schleichend zu einem richtig lukrativen Geschäftsmodell umgewandelt haben.
Wie meint er das? Spenden?
Genau. Nach so einer großen medialen Show füllen die Kassen sich, sie verkaufen vielleicht T-Shirts, sie sammeln E-Mail-Adressen für ihre Newsletter und steigern ihre Prominenz. Der Aufstand wird quasi institutionalisiert und profitorientiert.
Das ist ein unglaublich interessanter Punkt. Man sieht das ja historisch ganz oft. Da hast du am Anfang lose, idealistische Protestbewegungen.
Ja.
Und plötzlich werden daraus riesige NGOs.
Mit fetten Vorstandsgehältern, einer Rechtsabteilung und einem Marketingbudget.
Genau diese Entwicklung meint er.
Und dann wird der Erhalt der Organisation plötzlich viel wichtiger als die Lösung des eigentlichen Problems. Man managt das Problem nur noch.
Exakt, so ist es.
Aber das ist nur der erste Gewinner. Der zweite große Gewinner in seiner Simulation ist noch viel brisanter.
Wer ist das?
Die Herrschenden selbst, die Politik. Er sagt, die nutzen diese Inszenierungen auf der Straße aktiv, um ihre ganz eigenen Agenden durchzudrücken.
Hä? Das musst du mir genauer erklären. Wie nutzt ein Politiker einen wütenden Protest, der sich gegen ihn richtet, für seine eigene Agenda? Das ist doch völlig paradox.
Ja, aber stell dir Folgendes vor. Es gibt massiven Unmut über ein neues, sehr restriktives Gesetz.
Okay. Hunderttausende gehen auf die Straße.
Genau. Die Politik gerät scheinbar total unter Druck. Sie schaut sich dieses Spektakel an, lässt den Dampf über das Ventil ab und dann greifen sie sich strategisch ein paar der oberflächlichsten Forderungen heraus. Sie machen dann ein paar kosmetische Änderungen am Gesetz, aber die grundlegende Machtstruktur und das eigentliche Ziel des Gesetzes fassen sie absolut nicht an.
Und in den Abendnachrichten stellen sie sich dann vor die Kameras.
Richtig. Dann verkaufen sie diesen minimalen Kompromiss als den großen Willen des Volkes. Sie rühmen sich, wie toll die Demokratie funktioniert, weil sie ja zugehört haben.
Wahnsinn. Sie haben den Protest quasi assimiliert.
Ja, verdaut und als geniales PR-Instrument recycelt, um ihre eigene Politik unwiderruflich zu legitimieren. Der angebliche Widerstand wird zum Schmiermittel des Systems.
Das ist wirklich abartig perfide, wenn man das mal konsequent durchdenkt. Man demonstriert, der Staat ändert 3%, klopft sich auf die Schulter und am Ende ist das System noch zementierter als vorher.
Weil sie jetzt die Legitimation der Straße haben, genau. Snowden beschreibt das als ein absurdes politisches Monopol. Er verweist auch sehr zynisch darauf, wo diese Demos meistens stattfinden.
Naja, vor dem Reichstag, vor Ministerien.
Eben. Die Leute stehen da und betteln bei Leuten, die er wörtlich als bloße politische Darsteller bezeichnet.
Darsteller. Das heißt, er glaubt, die wahren Machthaber sitzen gar nicht in diesen Gebäuden.
Er sieht die sichtbaren Politiker nur als auswechselbare Schauspieler auf einer Bühne, die ein Drehbuch ablesen.
Und vor so einer Bühne zu stehen und zu betteln, ist dann natürlich völlig sinnlos.
Weil sie gar nicht die Macht haben, das Stück zu ändern, das System ernährt sich förmlich von diesem rituellen Protest.
Okay, puh. Wir haben jetzt wirklich im Detail verstanden, wie er das Konzept der Demo komplett zerlegt.
Es bleibt nicht viel übrig.
Nee, absolut nicht. Die Konditionierung, die Polizei als Werkzeug, die PR der Herrschenden. Das ist ein unfassbar düsteres Bild. Ja. Aber wenn alles nur ein okkultes Ventil ist oder ein PR-Business, was bleibt denn dann noch? Wie sieht für Snowden echte Veränderung aus? Gibt es überhaupt einen Ausweg?
Für ihn ist wahre Veränderung kein Festival der Empörung. Es geht nicht um bunte Schilder oder emotionale Reden.
Sondern?
Es geht um radikale, konzentrierte Arbeit. Um Disziplin, echten Fleiß, Kameradschaft und einen verlässlichen Zusammenhalt.
Also radikal weg von der öffentlichen Bühne und rein in die unsichtbare Arbeit im Hintergrund.
Völlig richtig. Er warnt sogar ausdrücklich davor, auch nur den Versuch eines Dialogs mit den Politikern zu suchen. Wer mit dem System verhandelt, wer Forderungen stellt, hat für ihn in dem Moment schon verloren.
Weil man sich den Regeln des Systems unterwirft?
Exakt. Die Arbeit muss an der Basis beginnen. Da, wo die Leute leben. Im lokalen, physischen Umfeld. Man muss sich vernetzen, autarke Strukturen aufbauen.
Also eigene kleine Systeme schaffen.
Genau. Das Ziel ist nicht, eine Petition einzureichen, sondern die bestehenden Systeme aktiv abzubauen. Er wird da sehr radikal in der Wortwahl, man muss Platz für Neues schaffen.
Er nutzt ja am Ende eine Formulierung, die extrem im Gedächtnis bleibt. Er sagt, es geht ihm darum, Kinder davor zu bewahren, als digitale Befehlsempfänger an der Leine einer staatsautoritären Psychose zu enden.
Ja, das ist ein gewaltiges Bild.
Was meint er damit, wenn wir das mal auf unsere heutige Technologie beziehen?
Er spielt ganz klar auf die zunehmende digitale Überwachung an,
ja,
auf diese unsichtbare Konditionierung durch Algorithmen
und auf die totale finanzielle Abhängigkeit vom Staat.
Also CBDC, Social Credit Systeme, sowas in der Art?
Genau.
Ein digitaler Befehlsempfänger ist für ihn jemand, dessen ganzes Leben zentral gesteuert wird. Jemand, der nur noch auf digitale Anreize oder Strafen reagiert und verlernt hat, selbst zu denken.
Und warum nennt er das eine Psychose?
Weil das System einen Realitätsverlust fördert, bei dem die Menschen ihre eigene Ausbeutung auch noch fanatisch verteidigen. Um dem zu entkommen, vergleicht er den Staat mit einem Bordell.
Einem Bordell?
Ja. Er ruft dazu auf, sich nicht länger verkaufen zu lassen und dieses Staatsbordell sofort zu verlassen. Zuerst müssen im Hintergrund schweigend neue Realitäten gebaut werden.
Und erst dann?
Erst, wenn diese neuen Strukturen feststehen, so Snowden, erst dann ist die Zeit gekommen, um zu feiern und zu tanzen.
Puh, also fassen wir diese wilde Reise mal zusammen. Er sagt im Grunde, hör auf, das Spiel nach den Regeln derer zu spielen, die das verdammte Spielbrett besitzen.
Und die dir die Würfe gezinkt haben.
Richtig. Wahre Veränderung passiert niemals auf der großen Bühne vor Kameras, sondern an der Basis durch Eigenverantwortung und den völligen Entzug der eigenen Energie aus diesem System.
Eine gnadenlos zynische, aber extrem faszinierende Analyse. Selbst wenn du als Hörer seine Schlüsse jetzt komplett ablehnst, dieser Text liefert dir eine wahnsinnig scharfe Linse.
Absolut.
Wenn du das nächste Mal die Nachrichten einschaltest und riesige Protestmärsche siehst, fragst du dich vielleicht, ist das gerade ein echter Hebel zur Machtverschiebung? Oder schauen wir eigentlich nur einem gigantischen Überdruckventil beim Zischen zu, damit wir am Montag alle wieder brav am Schreibtisch sitzen?
Das ist eine Frage, die man nicht mehr los wird. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, der auf Snowden aufbaut, aber vielleicht noch einen Schritt weiter geht.
Da bin ich gespannt.
Snowden fordert ja den aktiven Zusammenschluss im physischen Raum. Aber was wäre, wenn in unserer digitalen Ära die allerradikalste Form des Widerstands gar keine sichtbare Organisation mehr erfordert?
Mhm.
Was, wenn der wahre Systemausstieg darin besteht, völlig geräuschlos und unsichtbar hyperlokale Gemeinschaften zu bilden? Netzwerke, die den Staat auf jeder Ebene einfach ignorieren, die ihm keine Aufmerksamkeit und keine Steuern mehr geben, bis dieses gigantische System durch bloße Irrelevanz in sich zusammenfällt. Und das ganz ohne ein einziges Wort des Protestes. Ein Gedanke zum Mitnehmen. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst. Bis zum nächsten Mal.